Ich meine, das darf man tun. Ich habe eben meine Jacke ausgezogen. Vor 50 Jahren hätte ich das nicht getan. Ich war zu der Zeit in einer Bibelschule. Und da mussten wir selber waschen und selber bügeln. Und da habe ich das Hemd nur hier so vorne gebügelt. Da musste ich immer meine Jacke anhalten. Aber ich habe seitdem geheiratet. Und oder auch andere, die gerne dann das ganze Hemd bügeln. Aber ich merke, es wird warm. Und deshalb dachte ich, ich werde das gleich ausziehen. Als ich zu der Zeit mit 16 Jahren zum Glauben kam, da wurde mir das so wichtig, als ich dann abends ins Bett lag und dachte, Ernst, jetzt hast du eben das ewige Leben. Du hast eine Heimat im Himmel, Vergebung der Sünde. Das ist ein großartiges Geschenk. Das müsstest du anderen weitersagen. Vor etwa 3 Wochen war ich in Fulda, habe da Freitagsabend gesprochen und dann fragte sie, ob ich bereit wäre, am Samstag mitzumachen in einer Freiversammlung auf der Straße. Ich versuchte allerhand Ausreden zu finden. Weißt du, ja, das ist eine gute Sache, aber ohne mich, nicht? Meine Frau sagt oft, wenn ich so reise in den anderen Ländern, besonders in der dritten Welt, dann geht sie zu OM, aber das ist nicht Operation Mobilisation, sondern ohne mich. Naja, so wollte ich auch gerne diese Missionsgesellschaft mich anschließen, ohne mich, nicht? Aber da sind schon so viele, die dazu gehören, dass man schon eine andere gründen muss. Ich hatte 2,5 Stunden auf der Straße und ich meine sagen zu dürfen, es waren sehr, sehr wertvolle Stunden. Einige, die ich sprechen durfte, sogar eine Studentin kam und wollte den Herrn Jesus annehmen. Ich sprach mit einem Mann aus der DDR, der war sehr traurig, er war sehr einsam, er hatte noch keine Freunde da gemacht und seine Frau war ihm gestorben. Und da war er so einsam und war doch eine Freude, ihm ein klein bisschen Hoffnung zu geben, mit ihm zu beten und dann noch einen von den anderen Brüdern zu rufen. Ich sagte, hier hast du eine Aufgabe, kümmere dich ein bisschen um diesen Mann. Ich glaube auch, dass er es getan hat. Also so war das doch schön. Dann war ich in Werdohl ein paar Tage später. Da kam wieder die Frage, na, wärst du bereit, jetzt auf dem Marktplatz zu gehen? Wir haben da einen Büchertisch und dann brauchen wir Leute, die dann auch da sind, um mit anderen zu sprechen. So war ich wieder um 2,5 Stunden auf der Straße. Und wiederum, so manche, weißt du, es ist manches Herz, was schmerzt. Eine Frau sagte, mein Mann liegt zu Hause am Sterben und ich bin sehr traurig. Und da haben wir auch da, dürften wir zusammen beten auf dem Marktplatz. Und ich meine, sie hat ein bisschen Hilfe bekommen. In jedem Fall dürfte ich dann auch gleich eine Kassette weitergeben. Denn auch das, was eben André schon gesagt hat, ist eine große Ermutigung. Ich höre es immer wieder, das Echo ist gut. Und es sind eine einfache Botschaften, aber doch, Leute haben Zeit, oft wenn sie fahren mit dem Auto oder wenn sie zu Hause sind, die vielleicht nie sonst würden gehen, um einen Prediger zu hören, sind aber doch bereit, mal eine Kassette zu hören. Und so bin ich sonst gespannt, was an dem Tage mal offenbar wird von solchen, die vielleicht dadurch sind zum Herrn Jesus gekommen. Heute auch an einer Tankstelle, ich habe getankt, da war noch einer, oh, ich sagte, haben Sie einen Kassettenspieler im Auto? Ja, sagt er. Ich sagte, ich habe eine Kassette für Sie. Sie müssen eines Tages vor Gott stehen, ich auch. Ich habe hier eine Kassette, die heißt, eines Tages wirst du vor Gott stehen. Vielleicht kann dir das eine Hilfe sein. Würdest du die hören, wenn ich sie dir schenken würde? Oh ja, gerne. Naja, so hat er irgendwann wahrscheinlich heute schon mal die Botschaft gehört. Und so habe ich Möglichkeiten und ich tue das. Ich bin so dankbar gerade für Geschwister Rosenpieler, die mir immer so großzügig damit helfen, weil ich, als ich anfing, wurden mir schon 3000 Kassetten geschickt, das ist vor 7 Wochen, und davon habe ich jetzt nur weniger wie 300 übrig. Na, heute habe ich wieder so etliche mehr bekommen. Aber die sind dann überall zerstreut worden. Vielfach haben Leute sie mitgenommen, andere habe ich selber so weitergegeben. Und es ist schon eine Möglichkeit, auf diese Weise das Evangelium zu verkündigen. Indem ich das schon gesagt habe, da sind 5 verschiedene Kassetten, 5 verschiedene Predigten, meistens evangelistisch. Und den Titel habe ich sonst nicht direkt gegeben, manchmal angedeutet, aber das sind so die Überschriften, vielleicht könnt ihr die irgendwo gebrauchen. Die Bücher, das eine, was schon gesagt wurde, unsere Tochter hat das geschrieben, mein Vater Ernie Klassen, sie war sehr, sehr lieb, sie hat nur das Gute geschrieben, so ist es nicht ein sehr dickes Buch geworden, das ist auch schön, nicht? Aber ich freue mich, dass sie das getan hat. Und das andere, man trifft sich nie von ungefähr, sind nur so kurze Begebenheiten. Kann vielleicht auch mal eine Hilfe sein. Ich mache das sehr, sehr einfach mit den Büchern und auch die Kassetten. Ihr dürft nehmen, was ihr wollt und zahlen, was ihr wollt. Das ist ein gutes Angebot, nicht? Habt ihr auch so einen Laden hier irgendwo, wo man reingehen kann und nehmen, was man will und zahlen, was man will? Naja, vielleicht kann das da jemand eine Hilfe sein. Und deshalb habe ich sie auch nämlich mitgebracht. Ich bin jetzt schon in verschiedenen Gemeinden gewesen. Die ersten 4 Wochen war meine Frau dabei. Und sie hat dann immer gesagt, ja, wir teilen uns alles. Sagt, ich tue die Arbeit und sie wird müde. Naja, so ist sie müde geworden und ist zurück nach Kanada geflogen. Also jetzt werde ich sie, so der Herr will, in etwa 10 Tage wiedersehen. Ich fliege am 21. Juni wieder zurück. Ich bin überall schon gewesen. Müsste doch nochmal fragen, für wie viele bin ich ganz fremd? Hebt mal die Hand, dass ich ein bisschen weiß. Ich denke, die meisten haben schon irgendwann mal gehört, ja? Keine Fremde. Aber, ja, ich weiß nicht, wo sie gewesen sind, aber... Schön, dass ihr auch da seid, ja? Also, es ist immer das, wenn ich so vorne stehe, nicht? Dann ist klar, die Leute sehen mich, aber ich sehe dann die Massen und kann die dann nicht so alle behalten. Mir geht sowieso ein bisschen so wie der Mann, der ging zum Arzt und sagte zu ihm, er hätte so Schwierigkeiten, Dinge zu behalten. Oh, sagte, seit wann hast du das Problem? Er sagt, welches Problem? Naja, mir geht es auch schon ein bisschen so, nicht? Man vergisst so leicht. Ich bin schon vom Norden bis zum Süden, ich war schon in der Schweiz. Oh, ich glaube, ich freue mich immer wieder, wenn Leute auch ein bisschen Humor haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke, das passt dazu. Zu einem Christ kann ein bisschen lachen, wenn es die Geschichte nicht irgendwie zweideutig sind. Aber dieser Mann, gar nicht so ein, was soll ich sagen, einer, der laut spricht, sehr leise, sehr zurückhaltender Mann, erzählte mir, er war mit seinem Auto unterwegs gewesen und in der Schweiz hat man vielfach eben so ein Schild an der Ampel, bitte Motor abstellen, wegen der Luftverschmutzung. So hat er seinen Motor abgestellt und als er dann wieder wollte anlassen, dann wollte er nicht anspringen. Und hinter ihm saß einer und hupte. Schließlich stieg er aus seinem Auto raus und ging zu dem hinten und sagte, bitte, würden Sie mal bei mir im Auto einsteigen, mal sehen, ob Sie meinen Wagen zum Laufen kriegen. Während Sie das tun, werde ich für Sie hupen. Der Mann hat nicht mehr gehupt, er hat nur das Fenster zugedreht und war ganz ruhig, bis er dann endlich dann sein Auto wieder ansprang. Ich war auch schon in Ostfriesland, nicht? Das ist auch mal gut. Ich gehe einmal im Jahr nach Ostfriesland. Ich will immer die letzte Witze da hören. Das ist auch immer eine Hilfe, nicht? Die sagen wohl, dass sie die da selber fabrizieren. Ich sage diesmal, ich wollte den Bus sehen, der da 6 Meter breit soll sein und 1 Meter lang, weil die Ostfriesen alle vorne sitzen wollen. Aber da war keiner, den ich finden konnte. Aber wenn ich dann so dieses so sage, ich finde immer wieder, wenn eine Gemeinde etwas lacht, sind sie viel empfänglicher. Das gibt solche, die meinen, das wäre furchtbar, in einer Gemeinde irgendwie mal ein bisschen zu lachen. Ich bin jetzt auch sehr viel bei den Heimkehrern gewesen. Und da muss ich schon immer ein bisschen aufpassen, denn gerade die Geschwister von Russland, das ist so ein bisschen schwierig. Die sind nicht so ganz einverstanden, dass es eben zu humorvoll zugeht. Aber ich habe so manches, was in dem Sinn wohl hilft. Ich bin einmal ein Ausländer, das hilft. Und zweitens, ich bin auch schon etwas älter geworden, das hilft auch. Bisschen so Schnee auf dem Hügel. Und dann, ich kann auch noch, und das schätzen sie sehr. Jedes Mal, wenn ich das sage, ich kann noch Plattdeutsch reden. Das ist immer für sie so richtig die Himmelssprache. Ich kann auch Plattdeutsch. Und das ist genau das gleiche Plattdeutsch, was wir zu Hause als Jungkinder sprachen, was man da in Russland spricht, oder in Mexiko, oder in Paraguay. Ich war unlängst in Paraguay, und da sprechen sogar die Indianer Plattdeutsch. Das war mir ganz interessant. Sie sind da in einer mennonitischen Siedlung, und die haben alle Plattdeutsch gelernt. Also das schätzen die sehr, wenn ich dann Plattdeutsch mit denen spreche. Und gerade auch unter denen ist es so wichtig, dass mein Name Klassen ist. Und das ist ein sehr bekannter Name unter den Mennoniten, auch jetzt aus dieser Heimkehrer von Russland. Ich war am Sonntag, letzten Sonntag in Paderborn. Die hatten eine Taufe am Habigsee draußen. Und da waren etwa 2000 von den russischen Heimkehrern da. Und da war noch eine ganze Menge von den Hiesigen, wie man so sagt, aus Paderborn. Und das war draußen. Und die, wenn man so über Wasser spricht, schallte das sehr, sehr gut. Und das sagten sie, konnten sie bis auf der anderen Seite hören. Und ich durfte da evangelisieren. Es war schon ein Erlebnis. Es wurden 31 da getauft in dem See. So ist es mal eines, mal das andere. Aber ich bin so dankbar, dass Gott mir noch die Gesundheit geschenkt hat, dass ich das tun darf. Ich las aber in Lukas 17 mal und da sagt es, nämlich von einem Mann, der seinen Knecht hat ausgesandt, den ganzen Tag zu arbeiten. Und dann kommt er noch abends nach Hause und dann sagt nicht der Chef, jetzt setz dich hin und iss, sondern er sagt, jetzt gehe und bereite vor, dass ich essen kann. Und dann sagt es, und wenn er dann alles getan hat, was er tun sollte oder was ihm befohlen war, dann soll er sagen, ich bin ein unnützer Knecht. Da habe ich so überlegt, wenn der das sagen soll, der alles getan hat, was ihm befohlen wurde, was müsste ich wohl sagen? Ich habe lange nicht alles getan, was mir befohlen wurde. Bin ich noch eine Stufe tiefer. Aber ich weiß gar nicht, was für eine Beschreibung. Aber ist es nicht interessant, das ist in Lukas 17, wo er sagen soll, nachdem er alles getan hat, dass er ein unnützer Knecht ist. Gott ist sehr großzügig, sehr gnädig. Und ich staune immer wieder, dass er bereit ist, auch mit so jemand wie ich es bin, noch fertig zu werden und auszukommen. Und in Wirklichkeit auch vielfach ermutigt. Gerade so meine Reisen in Deutschland, dass Gott uns so viele Freunde geschenkt hat, ist schon ein ganz großes Geschenk. Bin gerne hier, meine Frau sonst auch. Nur das ist immer so, weil wir dann so viel reisen und wenn man dann jede Nacht ein anderes Bett hat, das ist auch schon eine interessante Geschichte für sich. Ich meine, ich könnte schon mal ein Buch schreiben über die Betten, aber ich werde es lieber nicht probieren. Und ich weiß, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon gesagt, oder habe ich? Mal sehen, wie gut euer Gedächtnis ist, falls ich das gesagt habe. Wisst ihr, wo das erste Bett beschrieben wird in der Bibel? Die Bibel hat über allerhand Themen etwas zu sagen. Das erste Bett, was beschrieben wird in der Bibel. Habe ich hier Bibelschüler? Die müssen das wissen. Ach, André, das musst du weißen. Du musst noch mehr sein. Na, das ist in 5. Mose. Und das Bett war 3 Meter lang und 2 Meter breit und aus Eisen gemacht. Das war nämlich der König Og. Der hatte so ein Bett. Und das Interessante ist, wir wissen fast nichts über den König, nur sein Bett. Aber ein Bett sagt auch schon etwas über eine Person, nicht? Vielleicht war er sehr groß, vielleicht war er sehr unruhig, ich weiß es nicht. Aber wenn du mal wieder zur Schule gehst, André, dann frag du mal, wie groß der Jesaja war. Ob das ein großer Mann war, physisch meine ich jetzt, oder ob er ein kleiner Mann war. Interessante Frage. Weißt du, ich glaube, er war ein großer Mann. Du fragst dich, wie weißt du das? In Jesaja 28, sagt es in Vers 20, da spricht Jesaja und spricht von einem Bett, was zu kurz ist und die Decke zu schmal. Und ich glaube, das hätte er nur sagen können, wenn er das erfahren hat. Und deshalb glaube ich, war er ein großer Mann. Kannst mal Herrn Stadelmann fragen. Ob das stimmt, nicht? Ist vielleicht nicht wesentlich, aber doch interessant, dass gerade auf das Bett hingewiesen wird. Aber was mich dann besonders hat eben zu schaffen gemacht oder zu überlegen, ist, dass es sagt von Jesus, der hatte kein Bett. Ist das nicht interessant? Der Schöpfer Himmels und Erde sagt, die Vögel haben Nester und die Füchse haben Höhlen, aber das Menschensohn hat nirgends, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und gerade wenn man so durch Deutschland fährt, diese Jahreszeit, tun meine Frau und ich sehr gerne. Es ist so schön. Und wenn alles so im Frühjahr so frisch und so grün ist, ist doch wunderschön, nicht? Und die vielen Blumen, was haben wir nicht für einen Schöpfer? Und dieser Schöpfer, so reich, und doch macht er sich so arm, dass er ohne ein Bett war hier auf Erden, um uns durch seine Armut eben reich zu machen. Und ich bin so dankbar, dass ich diesen Herrn Jesus kennenlernen dürfte. Und heute Abend dachte ich, ich muss immer aufpassen, oft sind mein Vorprogramm so lang, dass ich kaum noch Zeit habe für die Bibelarbeit, die ich noch gerne bringen möchte. Ich habe aber meine Frau versprochen, ist jetzt sonst nicht hier, aber ich habe gesagt, ich will mich ganz besonders bemühen, in diesem Jahr meine Predigten immer ein bisschen kürzer zu machen. Bis jetzt ist noch nicht viel daraus geworden, aber ich habe noch nicht ganz aufgegeben. Das soll nicht ganz so lang. Ich habe oft gesagt, es ist lieber, man lässt die Leute hungrig gehen, dass sie wünschen, dass man würde länger predigen, und das, statt dass sie da sitzen und wünschen, wenn er nur mal würde aufhören, nicht? Das geht es mir so wie am Bodensee einen Tag, wo ich predigte, vor 3 Jahren an einem Pfingstmontag. Da habe ich gepredigt und mein Thema war, das war in einer Kirche und ich mache das sehr klar, da ist ein Unterschied zwischen Christ werden und Christ sein, also evangelistisch, weil das alles so verwischt ist, nicht? Das ist das Problem. Als Kind getauft, da wird man konfirmiert, nimmt man abermals zur Vergebung der Sünde und so weiter, dass man nie genau weiß, das ist alles so grau. Und da versuchte ich das sehr, sehr klar zu machen und da war ich schon beinahe fertig, musste ein bisschen so husten, habe ich mich entschuldigt, ich sage, hoffentlich könnt ihr noch ein klein bisschen warten, ich bin beinahe fertig. Dann sagte eine Frau, die da vorne saß, sagte, Herr Klassen, Sie haben lange genug gepredigt, jetzt hören Sie auf. Das hatte ich noch nie vorher so erlebt, nicht? Dann sagte ich aber, mir kam so ein Gedanke, ich sagte, was bin ich dankbar, dass Gott mir die Gabe gegeben hat, alle Menschen froh zu machen. Einige freuen sich, wenn ich komme, und die anderen freuen sich, wenn ich gehe. Diese Frau wird sich freuen, wenn ich gehe. Aber sie hat mir in Wirklichkeit einen Gefallen getan, denn nachher kamen so viele Fragen, dass wir noch eine Nachversammlung hatten. Und die Leute waren auf einmal hellhörig geworden. Worum geht's überhaupt? Warum hat die sich so geärgert darüber? Naja, so kann es sogar sein, dass sowas eine Hilfe ist. Ich predigte aber jetzt am Mittwochabend über eine Stunde, Stunde und ein Viertel. Das war mal ein bisschen was anderes. Dann kam einer und sagte, ja, das eine, was ich gegen Sie habe, ist, Sie haben nicht lange genug gepredigt. Das ist immer gefährlich, sagt meine Frau, wenn man das, mir das noch sagt. Aber jetzt möchte ich einen Abschnitt lesen aus Matthäus, Kapitel 24. Matthäus, Kapitel 24. Einige Worte des Herrn Jesus. Er sagt in Vers 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Interessant, nicht? Wenn Jesus das sagt über seine Worte, die werden nicht vergehen, obwohl Himmel und Erde, man würde meinen, Himmel und Erde, die werden vergehen, jawohl. Alles Sichtbare ist vergänglich. Das Unsichtbare ist unvergänglich. Und dann sagt er weiter, um jenen Tag aber und die Stunde, das ist Kapitel 24, Vers 36 in Matthäus, um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sündflut aßen und tranken, freiten und sich freien ließen, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sündflut kam und sie alle dahin rafften, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Felde sein, einer wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, einer wird genommen und die andere werden zurückgelassen. Ich habe eben gedacht, hoffentlich nicht, dass zwei in der Gemeinde sind in der Hammermühle, also ist eine andere Mühle, ja? Einer genommen wird und der andere bleiben. Ich hoffe, dass ihr alle dabei sein werdet. Aber eine gute Frage, nicht? Obwohl das hier vielleicht in dem Sinn nur auf dieses Wort hindeutet. Aber so sagt weiter, so wachet nun, da ihr nicht wisset, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber merket, wenn der Hausvater wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn des Menschensohn kommt zu der Stunde, da ihr es nicht meinet. Schon als Kind wurde in unserer Gemeinde sehr oft über dieses Thema gesprochen. Meine Mutter hat davon gesungen. Ich habe das bestimmt schon mal gesagt, es ist auch in dem Buch. Aber sie hat viel gesungen. Sie hat gesungen, sie saß auf einem Schaukelstuhl und das war so ihr Platz, wo sie dann abends noch zu flicken hatte oder zu stricken oder etwas zu machen. Denn wie ihr schon wisst, war ich einer von 12 Kindern und wir waren arm, obwohl wir das nicht wussten, denn die Leute waren alle so, nicht? Das haben wir gar nicht so gemerkt, nicht? Ich hatte nur ein paar Hosen und wenn die dann ein Loch hatten am Ende des Tages, mussten sie am Abend noch geflickt werden für den nächsten Tag zur Schule. Und so hat sie dann geflickt und da hat sie gesungen. Und das eine Lied, was mir immer so durchs Herz ging, hatten wir unser Schlafzimmer, die ist von unten, dann hörte ich, wie sie sagt, O Sünder, wo wirst du sein, wenn er kommt? Naja, meine Eltern waren gläubig, einige meiner Geschwister. Da dachte ich immer wieder, ja, Herr Jesus, wenn du diese Nacht kommst, dann bin ich nicht dabei. Da könnt ihr vielleicht euch vorstellen, was das bedeutet, als ich dann eines Abends auch sogar das Lied hören konnte und sage, ja, Herr Jesus, wenn du kommst, ich werde auch dabei sein. Das ist nicht überheblich. Das ist auch nichts, dass man sich versucht, irgendetwas einzubilden, sondern wir dürfen uns auf Gottes Wort verlassen. Ich brauche oft, wenn ich so reise, auch heute, da gucke ich mal auf der Straßenkarte, um zu sehen, ob ich auf der richtigen Straße bin. Und ich verlasse mich ziemlich so auf die Straßenkarte. Und wenn ich so durch Deutschland fahre, muss ich immer wieder neu kontrollieren. Aber wenn die schon zuverlässig ist, und manchmal verändert sie sich, manchmal sind es Einbahnstraßen, man kann nicht so fahren. Wie viel mehr dieses Buch, wenn wir uns danach richten. Und Gott hat uns diese Anweisungen gegeben. Ich bin so dankbar dafür. Mir kommt immer wieder das Wort, und das habe ich auch schon, ist auch eine Kassette, man trifft sich nie von ungefähr. Jetzt Mittwochabend, vorgestern Abend, hatte ich auch so eine interessante Erfahrung. Ich war in Schwäbisch Gmünd und sollte in einer Gemeinde predigen. Ich sollte zu einem Ehepaar Pauls auf Oderstraße 15, so meinte ich. So hatte ich es aufgeschrieben. So kam ich an Oderstraße 15 und dann war da aber ein Name draußen, das hieß Pur, P-U-R-R, nicht Pauls. Naja, irgendwas falsch. Aber ich dachte, gut, ich klingle, vielleicht können Sie mir helfen. Da war eine Mutter und eine erwachsene Tochter, kamen zur Tür. Und da sagte ich nämlich, was mein Problem war. Und sagten, wir können ja mal im Telefonbuch schauen. Dann schauten wir im Telefonbuch und da war das nicht 15, sondern 51. Ja, gerade weil ich manchmal Englisch denke, kann ich wahrscheinlich, habe ich vielleicht einen Fehler gemacht, nicht? Ihr wisst ja, ihr Deutsche denkt ja rückwärts, wenn es um die Zahlen geht, nicht? Ich habe früher, als ich nach Deutschland kam, dachte ich, wenn ich telefoniere, dann muss ich Englisch denken. Wenn ich 24, 36, dann denke ich auf Englisch 24, 36, also 2, 4, 3, 6. Habe ich manchmal angefangen zu wählen, auf einmal fragte ich mich, denkst du jetzt Englisch oder Deutsch? Wenn du jetzt Deutsch denkst, dann musst du 6 denken und 3 wählen, nicht? Gerade umgekehrt. Na, ich weiß nicht, ob das der Grund war. In jedem Fall war ich dann da. Und da sagte ich, wissen Sie, man trifft sich nie von ungefähr. Jetzt bin ich hier. Und die Leute waren sehr, sehr nett, weil sie sagten nämlich, dass sie katholisch waren. Ich brauche dieses oft. Ich habe dann auch diese beide. Ich sage, guck, mal sehen, wer zuerst lesen kann, was da geschrieben steht. Ne? Mutter und Tochter. Naja, endlich haben sie dann Jesus gesehen. Da habe ich gesagt, kennen Sie den Herrn Jesus persönlich? Nein, nein, das könnten Sie nicht. Aber dann habe ich dann kurz das Evangelium verkündigt. Weißt du, in Wirklichkeit kann man das in ein paar Sätze sagen, nicht? Jesus ist für uns gestorben, hat alle unsere Schuld auf sich genommen. Wir können Vergebung der Sünde haben. Ist das nicht großartig? Und in einem Nu, wie der Schächer am Kreuz, in einem Nu, wenn man das Geschenk Gottes annimmt. Naja, wir sprachen zusammen. Und dann sagte ich noch am Ende, das wäre schön, wenn ich Sie im Himmel sehen würde. Dann sagte die Frau noch so zu mir, ja, wissen Sie, wenn dadurch, dass ich eine falsche Nummer aufgeschrieben habe, das geschehen sollte, dann wäre das schon großartig. Ich gab es dann auch wieder um 2 Kassetten. Und ich habe ganz bestimmt den Eindruck, Sie werden schon hören. Das war so eine interessante Begegnung. Also, dass man sich so trifft, hier und da. Und man hinterlässt immer einen Eindruck, nicht wahr? Du kannst nur mit einer Person sprechen, nur ganz kurz. Irgendwie machst du schon einen Eindruck. Und wenn das noch ein Eindruck sein kann, der eventuell jemand hilft, eines Tages Frieden mit Gott zu finden, dann ist das schon eine wunderbare Begegnung. Aber zurück zu meinem Thema. In Apostelgeschichte 1, und das ist doch eine interessante Geschichte, wo Jesus gern Himmel vor und die Jünger stehen und die gucken, noch einmal das letzte Mal den Herrn Jesus zu sehen. Und dann kommen die 2 Engel und sagen, dieser Jesus wird wiederkommen. Das ist schon fast 2000 Jahre her. Darauf haben die Jünger, haben die Gläubige im Neuen Testament gewartet. Jesus kommt wieder. Paulus hat das oft in seinen Büchern, in seinen Briefen erwähnt. Jesus kommt wieder. Das ist auch das, worauf wir warten. Wenn ich jetzt sollte die Zeit nehmen, das nimmt fast zu viel Zeit, aber da sind viele Schriftstellen, die von seinem Kommen sprechen. Wenn ich das richtig verstehe, dann kommt einmal, und das spricht von einem, wir sprechen von einer Entrückung. Manchmal fragen Leute, was das wohl bedeutet. In 1. Thessalonicher, da lese ich 2 Verse, vielleicht kann das etwas helfen, was damit gemeint ist, dass die Entrückung stattfindet. In Wirklichkeit ist das der Gedanke, dass die Gemeinde, alle Gotteskinder, wo immer sie sind und wer immer sie sind, werden alle eines Tages diese Erde verlassen. Er sagt in Vers 16, 1. Thessalonicher 4, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herniederfahren und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und also werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Also ein Posaunenschall und alle Gläubige in Christus. Es gibt 2 Gruppen von Menschen in der Bibel, sehr klar. Jesus sagt mal, der schmale Weg, der zum Leben führt, Matthäus 7, der breite Weg, der zur Verdammnis führt. Ein jeder ist entweder auf einen oder den anderen Weg. die in Christus sind auf den schmalen Weg. Da sagt es, die Toten werden zuerst auferstehen. Jemand hat mal gesagt, der Grund ist, weil sie 2 Meter weiter zu gehen haben. Von unten im Grab bis oben. Und dann werden die Lebendigen mit hingerückt werden und werden dem Herrn begegnen. 1. Korinther 15 sagt etwas Ähnliches. Und da kann ich nur ein paar Verse lesen. Und vielleicht nehmt ihr Zeit und liest das mal alles. Ein wunderbares Buch, eine wunderbare Wahrheit, was hier sagt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Das ist 1. Korinther 15, 51. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Ich habe so die Hoffnung. Ich kann das nicht jetzt auf irgendeinem Bibelvers begründen, aber die Hoffnung, dass ich nicht brauche, durch den Tod zu gehen. Ich erwarte auf das Kommen des Herrn. Nicht auf eine Beerdigung. Es könnte, soweit ich es verstehen kann, könnte der schon heute Abend kommen, ehe wir nach Hause fahren. Die Bibel macht das so klar, dass, wie ich schon gelesen habe, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Hier werden wir alle verwandelt werden, plötzlich in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir, die wir leben, werden verwandelt werden. Also wiederum, die Toten zuerst und dann die Lebenden werden dann zu der Zeit verändert werden. Also, so spricht die Bibel von seinem Kommen. In das letzte Kapitel der Bibel, in der Offenbarung, haben wir es 3-mal. Da wird gesagt, siehe, ich komme plötzlich. Und das ist eben zum Schluss der Bibel und wir sollen auf sein Kommen warten. Und für mich ist das eben die herrliche Hoffnung. Wenn ihr mal Zeit nehmen wollt, nehmt mal ein Konkordanz und schlägt mal auf all die anderen Schriftstellen, die von seinem Kommen sprechen. Und doch wird das so wenig verkündigt, nicht wahr? Man hört nicht viel über das Wiederkommen des Herrn. Ich habe manchmal die Schüler gefragt in der Bibelschule, habt ihr je eine Botschaft gehört über das Wiederkommen des Herrn? Und oft hat niemand vorher schon mal eine Botschaft, wo das nämlich wirklich als Hauptsache verkündigt wurde. Und doch, die Bibel spricht so viel darüber. Warum wird es nicht mehr erwähnt? Ich kann wahrscheinlich sagen, weil der Teufel es nicht gerne hat. Das beunruhigt Leute. Es hat mich beunruhigt. Immer wieder als Ungläubiger. Ach, wenn der kommt, dann habe ich verpasst. Das ist ein Grund. Das zweite ist, die Ungläubigen hören es nicht gerne. Das ist beunruhigend. Und auf einmal, der Herr Jesus kommt, vielleicht verschwindet Mutti, vielleicht verschwindet Vati, vielleicht einige von den Geschwistern, die Nachbarn. Ich glaube, so wird das sein. Wenn Jesus sagt, 2 werden auf dem Felde sein, einer wird genommen. 2 werden an der Mühle mahlen, einer wird genommen. 2 werden im Bett sein, zum Teil wird ja das auf der Erde Nacht sein. Das ist ja so bei uns zu Hause. Ich habe eine Frau gestern Morgen um 8 Uhr angerufen und bei ihr war es eben 11 Uhr. Sie wollte gerade schlafen gehen und ich war gerade aufgestanden. Nicht? Also zum Teil ist das in der Welt Nacht und zum Teil ist das Tag. Und so sagt er wird kommen, einer wird genommen und der andere wird bleiben. Eine biblische Wahrheit. Deshalb ist das schon ein beunruhigender Gedanke. Spreche ich zu schnell? Ich weiß gar nicht, manchmal muss ich... Ah, ihr seid ja alle noch ein bisschen jünger. Die älteren Leute, die sagen, langsamer, langsamer. Ihr könnt noch mitmachen, ja? Ihr wisst doch, wie man weiß, dass man alt geworden ist. Wenn man sich niederbückt, die Schuhe zuzubinden, und dann denkt man, was soll ich noch tun, wenn ich hier schon unten bin? Das ist schon alt geworden, nicht? Naja, das seid ihr noch nicht. Deshalb könnt ihr vielleicht noch ein bisschen schneller hören, wie manchmal die älteren Geschwister. Das Dritte, und dies ist wirklich wahr, aber sehr, sehr traurig. Es gibt sogar Christen, die sich gar nicht so richtig freuen auf das Kommen des Herrn Jesus. Die sind noch sehr verwurzelt in dieser Welt, vielleicht durch ihr Haus, durch ihr Auto, durch die Möbel oder was immer es sein mag. Und deshalb ist das eine Botschaft, die nicht sehr viel verkündigt wird. Eine 75-jährige Frau, ich las von ihr in Philadelphia, USA, eine Gläubige. Sie sagte, sie konnte sich gar nicht so sehr freuen auf das Kommen des Herrn Jesus, weil sie so viele Antiquitäten hatte und die wollte sie nicht gerne verlassen. Ich sage, es ist traurig, man könnte wohl darüber lachen, aber es ist traurig, nicht, dass man da so dran hängt. Aber es ist nicht nur Antiquitäten, das sind auch viele Dinge, die hängen an, viele Leute, die hängen an neue Dinge. Und deshalb ist eben die Frage, wie sieht es bei mir aus? Wie sieht es bei dir aus? Bist du noch so gefesselt an diese Dinge? Würde das was ausmachen, wenn der Herr Jesus wiederkommt, oder würdest du doch wie Lots Frau zum Beispiel? Ich glaube, das war das Problem. Lots Frau wollte nicht von den Dingen loslassen. Sie fingen an zu laufen, aber sie guckte immer zurück. Und weil sie immer zurückguckte, konnte sie nicht schnell laufen. Und da wisst ihr, dass sie als zur Salzsäule wurde. Also, man hängt so oft an diese Dinge und deshalb ist das Kommen des Herrn Jesus gar nicht so ein herrliches Thema. Ich möchte fragen, warum wird er kommen? Ich werde darauf drei Antworten geben. Er wird kommen, einmal um die Schrift zu erfüllen. Ich wäre gerne mitgelaufen, als die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus gingen und dass der Herr Jesus sich da bei ihnen hat angeschlossen. Und dann hat der Herr Jesus angefangen, aus dem Alten Testament zu erklären, wie schon die Propheten auf ihn hingewiesen hatten. Ich frage mich, was wird er wohl alles erzählt haben? Wahrscheinlich aus 1. Mose 3, wie zu der Zeit Gott schon sagte, dass die Schlange, dass der Samen, nämlich Jesus, würde die Schlange den Kopf zertreten. Ich denke, er wird das erwähnt haben. Ich glaube, er wird erwähnt haben, wie in 2. Mose 12, sie mussten Blut an die Türpfosten streichen. Und oben, ich glaube, Jesus wird darauf hingewiesen haben, Blut muss fließen, um Vergebung der Sünde, um erspart zu werden. Denn der Engel hat alle getötet, der Erstgeborene, wo nämlich kein Blut an die Türe war. Ich nehme an, der Herr Jesus hat vielleicht auch erzählt von der ehernen Schlange. Denn die Juden müssen vielleicht, oder die Israeliten müssen vielleicht gefragt haben, warum so ein Zeichen, eine Schlange auf einem Pfahl? Jesus sagt in Johannes 3, so wie Mose die Schlange erhöhte. Vielleicht hat er sich Zeit genommen, das auch zu erklären. Meine Lieben, spricht nie verächtlich über das Alte Testament. Sagt nie, es ist nicht wichtig. Denn Jesus hat es immer wieder zitiert. Es steht geschrieben. In Johannes Kapitel 19, wo Jesus schon am Kreuz hing, wird es viermal erwähnt. Er sagt zum Beispiel, mich dürstet, auf dass die Schrift erfüllt wird. Sehr schwer zu verstehen. Aber so war es. Seine Gebeine wurden nicht gebrochen. Warum nicht? Auf dass die Schrift erfüllt würde, wie es in dem Psalmen steht, dass kein Gebein, kein Knochen würde gebrochen werden. Er wurde in die Seite gestochen. Wiederum, weil es schon im Alten Testament gesagt wurde, sie werden auf ihn sehen in Sacharja. Sie würden ihn sehen, den sie gestochen oder zerstochen haben. Und da wird sogar gesagt, dass sein Kleid, das würde man das loswerfen, weil auch schon das im Alten Testament geweissagt wurde. Meine Lieben, wir haben hier ein großartiges Buch. Es lohnt sich mal nachzuschlagen. Wie ist die Verbindung zwischen Altes und Neues Testament? Also er wird kommen, um die Schrift zu erfüllen. Zweitens, er wird kommen, um die Christen zu trösten. Eine wunderbare Hoffnung. Und wenn ich so denke, besonders indem ich jetzt öfters schon mit den russischen Heimkehrern gewesen bin, und viele dieser älteren Männer besonders, haben Jahre im Gefängnis gesessen. Da kann man sich schon mal ein bisschen vorstellen, was das bedeutet, die Hoffnung. Oh, doch, dass Jesus kommen würde. Meine Frau und ich waren vor Jahren mal in Rom, und wie üblich bei den Touristen sind wir auch mal unten in den Katakomben gegangen. Erst habe ich mal ein Buch gelesen, wie viele Meilen und Meilen von Katakomben es wohl gäbe unter Rom. Ganz schmale Gänge. Und da kann man sich, deshalb wird man immer gewarnt, man soll nicht irgendwo hingehen, wo nicht schon vorher gezeichnet worden ist, sonst würde man sich da verirren. Das sind so viel. Und da haben zu der Zeit tausende Christen, sind da nämlich gestorben. Haben sich versteckt, weil sie verfolgt wurden. Habe ich auch gedacht, was würde das wohl für sie bedeuten? Die Hoffnung, Jesus kommt wieder. Jesus sagt in Johannes 14, das ist ja ein Abschnitt, den man gern liest. Er sagt, ich gehe euch eine Stätte zu bereiten. Und was sagt er? Und wenn ich gehe, dann werde ich wiederkommen. Und ich werde euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Ich sage schon manchmal, wenn ich so die Schöpfung betrachte und all das Schöne, was der Herr geschaffen hat. Und ich glaube, er hat es alles in 6 Tage getan. 6 Tage von 24 Stunden. Ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat, aber ich glaube, es ist kein Problem für ihn. Hat es getan. Ich würde das sagen, besonders bestätigen auf 2. Mose 20, Vers 11, wo Gott sagt, so wie Mose sagt, so wie Gott in sechs Tagen alles geschaffen hat und am siebten ruhte, so wurde die Woche eingeteilt. Und die Woche ist ja nicht sechs oder sieben Äonen, nicht? Wie einige das dann nämlich sagen wollen. Das kommt manchmal so vor vielleicht, wenn ihr gerade eine schwierige Arbeit habt, aber nein, das ist nur eine 24 Stunden. Und so denke ich, wenn das alles schon, was so schön ist, geschaffen worden ist, und jetzt hat er schon fast 2000 Jahre an meiner Wohnung gearbeitet. Ich kann ein bisschen vergleichen, nicht? Was wird die wohl schön aussehen? Ein kleines Mädchen ging eines Abends mit ihrem Vater spazieren. Und es war ein Abend, wo die Sterne so herrlich schienen. Und sie guckt immer nach oben. Und auf einmal sagte sie, Vati, wenn die untere Seite vom Himmel schon so schön ist, wie muss die obere Seite wohl aussehen? Naja, kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist ein Trost für die Gläubige. In der Schule war das besonders immer ein Wunsch, gerade vor dem Examen, wenn jetzt doch der Herr kommen würde. Aber das ist nicht genau das Schlimmste, was einem geschehen konnte. Wenn man direkt in der Panne sitzt, nicht, dann wünscht man dieses. Er wird kommen, um Christen zu trösten. Ich dachte, ich las unlängst mal von einem Thomas Jefferson von Amerika. Der war nach Afrika gereist, um Löwen zu jagen. Und als er zurückkam nach New York, auch zu der Zeit mit dem Schiff, dann war er da in der Kapelle und er wurde ganz herrschaftlich begrüßt. Und er war auch ein Missionsehepaar, Missionare. Die waren jahrelang in Afrika gewesen. Und die waren auf demselben Schiff. Und sie kamen an, nach vielen Jahren von Entbehrungen und so weiter. Und es war niemand da, sie willkommen zu heißen. Am Anfang waren sie ein bisschen traurig. Und auf einmal dachte der Mann, ach, wir sind ja noch nicht zu Hause. Das kommt ja noch nicht. Und war damit getröstet. Und das ist ja wahr, wir sind noch nicht zu Hause. Unsere Heimat ist im Himmel. Das gefällt mir so besonders gut bei den Heimkehrern, denn in Wirklichkeit ist meine Herkunft auch ein bisschen so. Meine Großeltern sind von Russland nach Kanada gezogen und so habe ich schon ein bisschen so von dem etwas mitbekommen. Aber die singen so gerne die Heimatslieder. Meine Heimat ist dort in der Höhe oder das Lied, da wird kein Leid mehr sein und so weiter. Sehr schöne Lieder. Die hat man sonst nicht so viel, aber die singen sie gerne. Auch jetzt am, wann war das? Jetzt vor ein paar Tagen wieder um diese Lieder. Und ich singe sie gerne, ich höre sie gerne. Warum? Meine Heimat ist in der Höhe. Jesus wird kommen und er wird den Christen trösten. Und das Dritte, er wird kommen, um die Ungläubigen, die Gottlosen zu strafen. Und längst nochmal, wo war ich? Oh, weißt du, ich bin viele Plätze gewesen. Da sagt noch ein Mann zu mir, ja, kannst du dich das vorstellen? Würde Gott tatsächlich jemand ewiglich verloren gehen lassen, ewiglich in die Hölle lassen sein? Ja, wie kann ein Gott der Liebe sowas tun? Ja, ich sagte, verstehen tue ich das auch nicht, aber ich glaube es. Ich glaube aber auch, das wäre ja nicht, wenn ich das Wort mal so sagen kann, ist ein bisschen hart zu sagen, dass Gott nicht fair wäre, wenn jemand, der nie etwas von Jesus wissen wollte, der Jesus sein ganzes Leben abgelehnt hat und gehasst. Und jetzt sollte er die ganze Ewigkeit mit dem zusammen sein, dem er sowieso nicht gerne hatte. Das wird Gott nicht tun. Denke ich an die Worte von C.S. Lewis, wo er mal gesagt hat, da sind zwei Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe sagt zu Gott, dein Wille geschehe. Die andere Gruppe, zu der anderen Gruppe sagt Gott, dein Wille geschehe. Interessant. Hier ist ein wichtiger Punkt. Gott zwingt niemand. Er lädt ein, kommt. Er sagt, ich bin da, wenn du mich haben willst. Aber er zwingt niemand. Man kann mit Gewalt keine Christen machen. Das ist unbiblisch und es ist auch unmöglich. Deshalb ist hier die Einladung. Aber wird eines Tages kommen, um die Gottlosen zu strafen. In 2. Thessalonicher und in Kapitel 1 wird etwa von dem erwähnt. Er spricht von seinem Kommen und sagt, wenn er mit Feuerflammen Rache nehmen wird an denen, horcht mal, die Gott nicht anerkennen und in die dem Evangelium unseres Herrn Jesu nicht gehorsam sind. Dieses Gott anerkennen ist nicht nur der Gedanke, dass man sagt, da muss irgendeine höhere Gewalt existieren. Dieses Gott anerkennen ist, dass man ihm anerkennt, auch dass er in meinem Leben etwas tun darf. Und er sagt es, die Gott nicht anerkennen und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorsam sind. Luther soll mal gesagt haben, wir sind errettet durch den Glauben alleine. Aber der Glaube, der alleine bleibt, ist nicht ein rettender Glaube. In Wirklichkeit der Gedanke von Jakobus, der Glaube ohne Werke ist tot. Der Glaube, der mich rettet, wird auch irgendwie in mir das wirken, dass ich werde versuchen, etwas für ihn zu tun aus Dankbarkeit. Er wird kommen zu richten. Es gibt jemand interessante Autoaufkleber. Auch gerade in USA, ich war eines Tages in New York, sah ich einmal eins, habe mich sehr angesprochen. God has time for you. Do you have time for God? Gott hat Zeit für dich. Hast du Zeit für Gott? Ja, interessant, nicht? Aber weißt du, wie oft hörst du das? Ah, ich habe keine Zeit. Ich bin ja so beschäftigt. Ist es nicht töricht? Aber das hörst du auch bestimmt. Hast vielleicht sogar schon mal gesagt, nicht? Aber Gott hat Zeit für dich. Gott hat Zeit für mich. Sollte ich dann sagen, Gott, ich habe mehr zu tun, wie du hast. Du hast vielleicht Zeit, aber ich nicht. Mensch, was habe ich nicht alles zu tun? Nicht? Weißt du, wie töricht das ist? Und doch, so denkt man manchmal. Ein anderes, was ich so las, wenn Gott weit abscheint, if God seems far away, you know who has moved. Wenn Gott weit abscheint, dann weißt du, wer umgezogen ist. Sehr klar, nicht? Er ist nicht umgezogen. Aber wenn der weit abscheint, da war ein anderes, auch ein bisschen interessant, Jesus Christus kommt bald und ist er zornig. Ich dachte, das ist interessant. Zornig? Was sagt es hier? Ich habe eben gelesen. Mit Feuerflamme Rache zu üben. In der Offenbarung, das ist auch ein sehr interessantes Buch, man sollte wohl die Offenbarung erst dann lesen, wenn man all das andere gelesen hat, weil es das letzte Buch der Bibel ist. Aber lieber als überhaupt nicht zu lesen, ist es gut, sogar mal bei der Offenbarung anzufangen. Da sagt es in Kapitel 6, Vers 15, und die Könige der Erde und die Großen und die Herrführer und die Reichen und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in die Klüfte und in die Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesichte dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Hört mal, die größte Gebetsstunde aller Zeit, die Reichen und alle Armen und die Könige und die Herrführer kommen zusammen und beten, aber sie beten nicht zu den Herren, sondern zu den Bergen, fallet über uns und bedecket uns. Warum? Vor dem Zorn, Jesus wird ja auch als Löwe geschildert, als der Löwe aus dem Stamme Juda. Hier sagt es aber, vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag seines Zorns und wer kann bestehen? Mir kommt immer wieder im Sinn, was da geschah in Südamerika zu der Zeit, als dieses Erdrutsch diese Stadt mit etwa 25.000 Leuten bedeckte. Das war nicht, weil sie beteten. Das war unerwartet, unerwünscht. Hier aber möchten sie gerne. Das ist noch so ein Vers. Wer sagte mir das heute? Ich weiß gar nicht, ob das so, kann ich kaum verstehen. Er sagt, es sind mehr Leute, die da sterben durch Selbstmord, wie auf den Autobahnen in Deutschland. Das war mir, das ist schwer zu verstehen, nicht? Aber da kommt eine Zeit, und lesen wir in Kapitel, wo ist es? Kapitel 6, einen Moment, nein, Kapitel 9, sagt es eben so in Vers 6, und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Ist es nicht erstaunlich? Sie werden versuchen, sich umzubringen, und sie werden es nicht schaffen. Gott hat doch noch das letzte Wort. Und sogar das, wo man meinen würde, das kann ich doch, wenn ich will, nicht? Auch da sagt Gott, nein, ich bin der Chef. Nur so weit, wie ich es erlaube, als er kommt, um Rache zu üben. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass man sich vorher vorbereitet. Wie wird er kommen? Er wird kommen, einmal sagt es, und haben wir schon gelesen, er wird kommen in den Wolken. Ich las nochmal so in Matthäus 26 und längst, als Jesus gefangen genommen wurde. Und dann sagt Jesus, ich könnte, was sagt es, 12 Legionen Engel rufen. 12 Legionen Engel. Und dann kam mir so der Gedanke, weißt du, wir haben in Hebräer Kapitel 12, haben wir eben, da spricht es von Wolken von Zeugen. Und dann kam mir so der Gedanke, vielleicht wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Wolken, die, oder als Jesus gen Himmel fuhr, dann waren die Wolken, nämlich die Wolken von Engeln, die er nicht gerufen hat, aber die gekommen wäre, hätte sie gerufen. Und wenn er wiederkommt in den Wolken, dann könnte es sein, dass es Wolken von Engeln oder Wolken von Gotteskindern, Heilige, die schon vorher in dem Himmel gegangen sind. Er kommt einmal in den Wolken. Das wird erwähnt in der Apostelgeschichte, in der Offenbarung Kapitel 1 und auch in Matthäus 24. Er wird kommen als ein Dieb in der Nacht. Ich möchte hier einen anderen Gedanke auch geben. Es ist ganz bestimmt der Gedanke hauptsächlich, das wird unerwartet und plötzlich sein. Aber mir gefällt dieser Gedanke, er kommt als ein Dieb. Wenn ein Dieb einbricht, war in Südamerika, jetzt gerade vor, ehe ich nach Deutschland kam, für 6 Wochen, ein sehr liebes Ehepaar, sehr eng mit unserer Tochter befreundet in Sao Paulo. Da wurde ihnen alles gestohlen. Sie haben ihn festgebunden, an ein Bett festgebunden und dann, was sagt man, Mund zugebunden, geknetet, ja, geknebelt. Naja, ich freue mich, dass ihr noch alle so wach seid. Ja, und dann haben sie alles aus dem Haus rausgeräumt, nicht? Alles verloren, nicht? Der Dieb ist gekommen. Und wenn ein Dieb kommt, dann ist er nicht zufrieden, nur mal ein paar Kochtöpfe aus der Küche zu nehmen. Dann sucht er schon das Wertvolle. Wo ist das Geld? Wo sind die Juwelen? Das will er stehlen. Und wisst ihr, dieser Gedanke gefällt mir. Wenn Jesus kommt, dann kommt er, um das Wertvolle zu holen. Was ist wertvoll? Immer das, was am meisten gekostet hat, nicht wahr? Wert wird danach geschätzt. Wie viel hat man wohl gezahlt? Und wir lesen beides in 1. Korinther 6, wie auch in 1. Korinther 7, dass wir teuer erkauft sind. Wir sind teuer erkauft. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem Blut. Und jetzt kommt er, um das zu stehlen, wenn ich das mal so sagen darf. Das teuer Erkaufte, die wird er mit sich nehmen. Die werden heimgeholt an dem Tage, wenn Jesus wiederkommt. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wann wird er kommen? Das ist die Frage, nicht? Und wenn ich da könnte ganz genaue Auskunft geben, dann würde ich bald ein sehr berühmter Prediger werden. Wenn ich das bekannt geben würde, ich kann sagen, wann der Herr Jesus kommt. Und wisst ihr was? Ich würde eine ganze Menge Leute haben, die sowas gerne hören würden wollen. Es ist immer erstaunlich in der Bibel, wo es zum Beispiel in Matthäus 24, da spricht es dreimal von falschen Lehrer, einmal von falschen Propheten und einmal von falschen Christi. Und in jedem Fall sagt es, und viele folgen diese Irrlehrer. Das ist erstaunlich, da kann man die dummste Sache, und das wisst ihr alle, durchaus diese ganze Welt, dass die haben immer Leute, die sowas eben gerne hören und solche Leute nachfolgen. Also das Erste, was ich nur andeuten möchte, und ich glaube, das kann man schon sagen, dass immer wieder im Zusammenhang mit dem Kommen des Herrn wird darüber gesprochen und gewarnt, dass es werden falsche Lehrer sein. Das haben wir im Timotheusbrief, das haben wir in Petrus. Es werden falsche Lehrer sein. Und ich nehme an, das wird zunehmen. Und ich meine, wenn man erstmal so ein bisschen hereinhört, gibt es aber auch viele. Ich war voriges Jahr im Herbst. Machte eine Reise. Es war warm, ja, wollte noch etwas aufmachen. Noch alle, was machen wir? Sollen wir rausgehen, eine Freiversammlung machen? Ihr wisst doch, dass bei mir dürft ihr ruhig schlafen, wenn ihr müde werdet, nicht? Ich habe euch bestimmt das mal erzählt von diesem Prediger, der wollte das nie haben, dass jemand schlafen sollte. Da war ein Opa, der schlief immer. Eines Tages sagte er zu dem Enkel von diesem Opa, Junge, wenn du dein Opa wach hältst, gebe ich dir 50 Pfennig. Das funktionierte gut für 4 Sonntage. Am 5. Sonntag schrieb der Opa wieder. Sagt der Prediger, Junge, wenn du dein Opa nicht wach hältst, werde ich nicht zahlen. Oh, sagt, Opa hat mich eine Mark gegeben, geboten, mich ihm sagen lassen. Ich habe niemanden bezahlt. Voriges Jahr habe ich eine Reise gemacht wir wohnten zu der Zeit noch in Calgary, jetzt wohnen wir in der Nähe von Vancouver. Und ich hatte, 3 Monate hatten wir einen Reisedienst geplant, bis ganz zum Osten. Und da war ich eines Tages in Calgary, dann sprach ein Mann mit mir, sagte, du reist sowieso schon so weit, warum kommst du nicht nach Newfoundland? Das ist das eine Insel, wenn man auf der Karte guckt, ganz im Osten, Neufundland. Und das ist etwa, naja, was ist das, 5000 Kilometer von uns zu Hause. Er sagt, du bist sowieso beinahe so weit, komm doch auch dahin. Ich bin Lehrer in der Schule und dann kannst du bei mir in der Schule evangelisieren. Es ist eine Fahrt von 9 Stunden auf, mit der Fähre vom Hauptland bis auf diese Insel. Und so sind wir auf der Fähre, sind wir mit dem Auto hingefahren. Da haben sie unser Auto neben einem LKW parkiert. Wurde dann fest, muss, werden alle festgebunden, weil das da ziemlich stürmisch ist. Dieser LKW mit 3, 4 großen Ketten an einer Seite, jede Seite. Unser Auto auf jede Ecke festgebunden. Naja, das fing an zu schaucheln und das war stürmisch. Zuerst hatte meine Frau Angst, dass sie sterben würde und später hatte sie Angst, sie würde nicht sterben können. Also ging ja sehr schlecht. Nicht? Aber das hat so geschaukelt. Und auf einmal kam einer und sagte, weißt du was, ist das weiße Auto deins? Ich sagte, ja. Und sagte, dieser LKW, die Ketten sind gerissen und es ist auf unserem Auto gekippt. Also ich ging dann runter und sah das arme Ding da ganz zerquetscht. Und er dachte, naja, bestimmt wird er eine gute Versicherung sein, nicht? Das kann doch nicht sein, dass ich den Verlust selber tragen würde müssen. Und dann kam der Mann, der so die Dinge dann, wie sagt man, das alles aufnimmt und die Einzelheiten. Und da sagte er zu mir, haben Sie die kleine Schrift gelesen auf dem Ticket? Ich sagte, wer liest die kleine Schrift? Ich wenigstens nicht. Ihr wisst, was ich meine, die ganze feine Schrift. Da sagte er, weißt du, da steht geschrieben, dass wir nicht haften. Da ist keine Versicherung auf deinem Auto. Ich dachte, das ist ja interessant, das hatte ich auch nicht damit gerechnet. In jedem Fall, wie das dann auch sein. Und dann war das aber eine sehr gute Lektion. Da war ich in der Schule, da sagte ich zu den Schülern, wisst ihr, da sind viele Stimmen in der Welt. Einer schreit so und einer schreit so und der nächste kommt, diese ganze Irrlehre. Ich sagte, lies die kleine Schrift. Hob ein Mädchen die Hand, du meinst die Bibel. Ich sagte, das stimmt. Und das ist die beste Warnung, die ich geben kann. Ich sagte, das war ein teures Beispiel, aber ein gutes. Wir müssen die kleine Schrift lesen. Und meine Lieben, es werden noch mehr Irrlehrer kommen. Das kann ich euch fast, wenn der Herr Jesus nicht kommt. Alle Richtungen. Und du wirst verführt werden, wenn du nicht genau weißt, was die kleine Schrift sagt. Deshalb, der beste Rat, den ich geben kann, lesen, lesen, immer wieder, auf dass du weißt, was geschrieben steht. Denke an 2 Frauen, Mutter und Tochter in der Schweiz. Und die Jehovas Zeugen kamen eines Tages zur Tür. Und dann haben die beiden gesagt, ja, weißt du, wir wissen selber nicht mal richtig, was wir glauben. Wir werden uns aber bemühen und in 2 Wochen könnt ihr wiederkommen. Da haben die beiden mal richtig die Bibel studiert und sind beide zum Glauben gekommen. Und dann, als die Jehovas Zeugen in 2 Wochen wiederkamen, sagten sie, ach, wir brauchen euch schon nicht. Wir haben uns schon geklärt, wir wissen schon, wo wir dran sind. Also nochmal, es ist wichtig. Warum hat der Herr uns die Bibel gegeben? Wir müssen sie lesen. Darin haben wir die Auskunft. Es werden falsche Lehrer zunehmen. Aber nur das. Und das Zweite, was wir hier schon hatten in dem Abschnitt, den ich gelesen habe, es wird eine Zeit sein der Gleichgültigkeit. Und das brauche ich auch nicht viel darüber zu sagen. Jesus sagt, so wie es war in Sodom und Gomorra, so wie es war in Tyrus und Sidon, so wie zu der Zeit sie nur lebten für das, oder zu Noahs Zeit auch, nur für das Vergängliche. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie bauten, all diese Dinge, die in sich sonst nicht falsch sind, aber es wurde übertrieben. Ihre Prioritäten waren nicht richtig. Sie lebten nur noch für dieses Vergängliche. Und eben das ist eine Warnung, denn das weiß ein jeder von uns, die Gefahr ist sehr groß, dass man nur noch das sieht, das Vergängliche, und danach sich eben ausrichtet. Also eine Zeit der Gleichgültigkeit. Und dann will ich nur noch sagen, da brauche ich schon nichts weiter darüber zu sprechen, aber es ist schon interessant, dass die Bibel doch noch immer wieder darauf hinweist, dass Gott noch nicht fertig ist mit den Juden. Er hat noch einen Plan, das ist sein Volk, und er wird eines Tages auch sein Plan mit dem Volke zu Ende führen. Darüber haben auch manches in der Schrift. Er wird das Volk zurückbringen und das Volk wird sich bekehren, eines Tages den Messias anerkennen. Und wenn man so sieht, welche große Rolle sie wohl spielen in der Weltgeschichte, kann man schon sagen, dass irgendwie auch ein Zeichen auf das Kommen des Herrn. Ich sage manchmal, ist es nicht interessant, dass die meisten wissen mehr über die etwa 3 Millionen Juden wie über die 1 Milliarde Chinesen. Na, jetzt sind die Chinesen wieder auf dem Bildschirm oder in der Nachrichten. Aber was wusste man viel über die Chinesen? 1 Milliarde und doch 3 Millionen Juden, da weiß jeder Bescheid. Immer wieder hört man von denen in den Nachrichten. Also, nur so einige Gedanken über sein Wiederkommen. Im Blick auf sein Kommen, was sollten wir tun? In 1. Johannes 3, Vers 3, sagt der Geist Gottes durch Johannes, wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich. Doch klar nicht. Wenn Jesus kommt, will ich doch, so gut ich weiß, so gut ich kann, sagen, Herr, ich bin rein. Du hast mich gewaschen, ich habe meine Sünden bekannt. Ich möchte vor ihm treten können, als einer, der rein ist. Das Zweite, woran man denken soll, ist, Jesus hat gesagt in Markus Kapitel 13, Vers 35, wachet bis auf den Tag. In Lukas 19, Vers 13 sagt er, handelt, bis ich wiederkomme. Das ist wichtig. Handelt. Nicht einschlafen, nicht da sitzen, nichts tun, sondern handelt, bis ich wiederkomme. Und das ist sonst ein Thema, was ich auch sehr viel erwähne. Einmal, weil ich das immer wieder brauche und andere auch. So viele Gelegenheiten. Wir haben so einen wichtigen Dienst und so oft vernachlässigen wir ihn. Handelt, sagt Jesus, bis ich wiederkomme. Und dann sagt es sogar, und ich hatte mal eine Frage, der letzte Vers in 1. Thessalonicher 4 sagt es im Zusammenhang mit seinem Kommen, tröstet euch untereinander mit diesen Worten. Hast du schon jemand mal getröstet? Sagt, ja, horch mal, der Herr Jesus kommt wieder. Tröstet euch untereinander mit diesen Worten. Und deshalb, wenn wir jetzt die Stunde schließen, ist doch noch die Frage, die da eben steht, bist du bereit? Wer wird mitgehen? Die Bibel sagt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Wie viel ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wir sind seine Kinder durch die Wiedergeburt, durch den Glauben. Da nahm ein junger Mann mit in meinem Auto, hieß Sascha aus Norddeutschland, und er sagte, er wollte Theologie studieren. Ich sagte, gut, ich habe mal eine Frage. Was willst du die Leute sagen? Na, das war ein bisschen unerwartet und überlegte eine Zeit lang. Na, er will ihn doch ermutigen, den Herrn Jesus nachzuahmen. Ja, ich sagte, hast du mal überlegt, was das bedeutet? Meinst du, dass du das könntest, einen ganzen Tag wirklich den Herrn Jesus nachahmen? Ich sage, ich schaffe es nicht. Du gibst ja die Leute eine unmögliche Aufgabe, wenn du sagst, sie sollen versuchen, so zu sein, wie Jesus ist. Da habe ich ihm gefragt, wie verstehen Sie den Vers, wo es sagt, sei denn, dass der Mensch vom Neuen geboren wird, aus Johannes 3, hat er überhaupt nicht gewusst. Ich fragte, wie verstehen Sie das, wenn Jesus sagt, dass der schmale Weg, der zum Himmel führt, ein breiter, der zur Hölle führt, hat er auch nicht gekannt. In Wirklichkeit hatte er überhaupt keine Ahnung von der Bibel. Naja, dann habe ich ihm den Weg gesagt. Er war sehr nett, sehr offen. Am Ende haben wir noch zusammen gebetet. Er hat auch gebetet. Ich glaube, dass er den Herrn Jesus hat angenommen. Da sagte noch, ja, weißt du, ich werde nicht mehr Theologie studieren. Und ich sagte, ich gebe dir einen Prospekt von der Bibelschule. Vielleicht wäre das besser. Naja, ich weiß es nicht. Aber hast du mal überlegt, was viel fast gesagt wird? Den Herrn Jesus nachahmen. Tja, wo fängt man an? Wer kann da irgendwie diese Ebene erreichen? Wenn man durch Werke könnte selig werden. Ich wenigstens würde es nicht schaffen. Und du auch nicht. Ganz ehrlich gesagt. Durch Gnade. Durch die Gabe Gottes, die er uns anbietet, heute Abend. Und wenn du heute Abend in deinem Herzen betest, Herr Jesus, komm rein. Ich hatte heute so ein interessantes Gespräch mit einem Mädel. Bis sie 9 Jahre alt waren in Angola, mussten sie da einen Weg, weil das zu der Zeit Selbstständigkeit, wurden sie vertrieben in dem Sinn. Jetzt sind sie in Südwestafrika und jetzt müssen sie wieder raus. Und sie hat ihr Leben schon so manches durchgemacht und 24 Jahre alt, aber sie kannte den Herrn Jesus nicht. Und man konnte sehen, dass irgendwie, ich kann ihre Augen noch sehen, sehr lieb, sehr offen. Aber ich freue mich dann immer so, dass ich sagen kann, ja, wenn du in deinem Herzen, du brauchst mir das gar nicht mal zu sagen, wenn du in deinem Herzen einfach sagst, Herr Jesus, du darfst bei mir einkehren. Ich sage, Gott hat gute Ohren, er kann hören, was du denkst. Stimmt doch nicht. So man von Herzen glaubt, und dann sollte das Bekenntnis mit dem Munde kommen. Aber durch den Glauben alleine, auf diese Weise wirst du selig, empfängst du das ewige Leben. Und dann sollten wir noch, ehe wir uns treffen, ich denke am Sonntagabend wieder, der Herr Jesus kommen, ach, dann hätten wir da eine herrliche Versammlung. Ein viel, viel besser Prediger. Ich denke, Jesus selber wird uns da begegnen. Und welch eine Zukunft haben wir doch. Deshalb lohnt sich es nicht wirklich, zu sagen, Herr Jesus, du darfst mein Leben haben. Ich möchte für dich da sein. Ich möchte für andere da sein, eben weil ich dankbar bin für das, was du für mich getan hast. Wir wollen zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir so, dass du dich durch Jesus Christus offenbart hast und dass wir das Wort haben, welches uns sagt, von dem, der für uns gestorben ist, um unsere Missetat willen, der bereit war, alle unsere Schuld auf sich zu nehmen. Herr, welch ein Wunder, welch ein wunderbares Heil hast du uns gegeben. Und Herr, wir bitten jetzt für alle, die hier sind. Vielleicht ist jemand, der sagen muss, ich weiß es nicht. Bin ich wirklich dein Kind? Dann gib Mut, dass sie heute Abend sagen, Herr Jesus, wenn ich dich noch nie angenommen habe, dann tue ich es jetzt. Du darfst in meinem Herzen, du darfst in meinem Leben einkehren. Herr Jesus, danke, dass es so einfach ist. Und dann bitten wir, dass wir nicht da sitzen, müßig, sondern dass wir lernen, von Tag zu Tag zu dienen, zu zeugen, für dich da zu sein, bis auf den Tag, wo du uns heimholst. So befehlen wir es dir an und danke dir nochmal für dieses Beisammensein. Amen.